Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Radio Rabe Info vom Dienstag, dem 17. Januar. Heute geht's bei uns um Folgendes. Wer übernimmt die Verantwortung für den Polizeieinsatz gegen China-kritische Demonstrierende? Das Grüne Bündnis reicht Interpellation ein. Dann soll Kinderarbeit auf der ganzen Welt legal sein, ein österreichischer Autor über die Lage der Kinder in Entwicklungsländern. Und Menschenrechtsklauseln in Freihandelsverträgen werden elegant umgangen, das zeigt das Beispiel Mexiko. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Wilma Rall.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages, heute von und mit Katrin Hiss.
Bern könnte auf einem Schwindel basieren, dies titelt heute die Zeitung Der Bund. Die erste Verfassung der Stadt, die sogenannte Handfeste, sei höchstwahrscheinlich weniger alt als bis anhin angenommen. Die ETH Zürich hat sowohl das Pergament als auch das Siegel der Urkunde untersucht. ForscherInnen kamen zum Schluss, dass das Papier, welches im Staatsarchiv lagert, eine Fälschung sein muss. Die Seidenschnur des Siegels sei erst nach 1218 angebracht worden. Barbara Studer vom Staatsarchiv sagt, es müsse ein Vorgängerdokument existiert haben. Mit der heute noch erhaltenen Verfassung habe die Stadt Bern versucht, sich im Nachhinein rechtlich abzusichern. In wenigen Minuten, nämlich um 10:50, eröffnet der chinesische Staatspräsident Xi Jinping das World Economic Forum WEF in Davos. Rund 3000 Personen nehmen am Treffen teil. Mit dabei sind unter anderem auch der Vizepräsident der Obama-Administration, Joe Biden, die britische Premierministerin Theresa May oder die Chefin des Weltwährungsfonds IWF, Christine Lagarde. Das WEF steht alljährlich in der Kritik, es sei schlicht ein Treffen der weltweiten Finanzelite. Auch dieses Jahr findet deswegen in Bern die Tour de Lorraine statt, dieses Mal zum Thema Freihandel. Mehr dazu später in dieser Sendung. Gestern hat das türkische Parlament den letzten beiden Artikeln der neuen Präsidialverfassung zugestimmt. Das Ziel dieser Reform ist die Abschaffung der Gewaltenteilung und die Konzentration der gesamten Macht beim Präsidenten. In Zukunft soll der Präsident das Parlament jederzeit auflösen und unabhängig von ihm Dekrete mit Gesetzeskraft erlassen können. Erdogan muss nur noch einen einzigen Sieg erringen, um die Türkei in eine komplette Diktatur zu verwandeln. Im April kommt die Verfassungsänderung vors Volk. Ein Konflikt, welcher in der westlichen Öffentlichkeit kaum Beachtung findet. Seit Ausbruch des Krieges im Jemen vor 2,5 Jahren seien mittlerweile 10.000 ZivilistInnen getötet worden. Dies berichtet die deutsche Zeitung Die Zeit. Laut einem Bericht der UN-Nothilfebehörde seien viele Krankenhäuser nicht mehr funktionsfähig. Von den rund 27 Millionen EinwohnerInnen benötigten rund 2/3 sofortige humanitäre Hilfe. Im Jemen kämpfen schiitische Houthi-Rebellen gegen Truppen der Regierung. Diese wird von Saudi-Arabien und anderen sunnitischen Ländern unterstützt. Und zum Wetter. Morgen Mittwoch sieht's gleich aus, wechselnd bewölkt, kaum Niederschläge bei Temperaturen um die -4 Grad. Am Donnerstag und Freitag dann sehr kalte Nächte bei etwa -12 Grad. Tagsüber steigt das Thermometer dann auf etwa -6 Grad. Wer über den Hochnebel hinaus will, muss sich auf ca. 1200 Meter über Meer begeben. Es weht eine schwache Brise.
Rabe Info.
Seit Sonntag geistern Bilder durch die sozialen Medien von PolizistInnen, die sich wie wild auf Menschen stürzen und sie wegschleppen. Die Bilder könnten aus irgendeiner Diktatur stammen, tun sie aber nicht. Sie stammen aus Bern. Am Sonntag war der chinesische Staatspräsident Xi Jinping zu Besuch in Bern und die Polizei schirmte ihn vor kritischen Demonstrierenden ab. Menschen, die Free Tibet riefen und die Flagge des von China besetzten Gebietes zeigten, wurden brutal angepackt. 32 Menschen seien angehalten worden, gab die Berner Kantonspolizei bekannt. Auf die erschreckenden Bilder folgte viel Kritik, so auch vom Grünen Bündnis. Am Donnerstag will die Partei im Stadtparlament eine Interpellation einreichen. Michael Spahr sprach mit Stadträtin Lea Bill über die Hintergründe.
Es gibt eigentlich drei Gründe für eine Interpellation aus unserer Sicht. Zum einen wollen wir auf jeden Fall kritisieren, dass es überhaupt nicht möglich ist, gegen einen solchen Staatsbesuch zu demonstrieren, diesen zu kritisieren und das auch öffentlich diese Meinung kundzutun. Es kann aus unserer Sicht nicht sein, dass die Grundrechte in diesem Sinne beschnitten werden. Das ist der eine Grund. Und der andere Grund ist schon, dass wir uns fragen, wer genau diesen Einsatz beschlossen hat. War es der Bund, der diesen Einsatz beschlossen hat, oder war es der Polizeidirektor, Rethonause oder der Gesamtgemeinderat? Das ist uns sehr schleierhaft und wir möchten gerne wissen, wie genau diese Entscheidungsbefugnisse, wie die vollzogen worden sind. Und das Dritte ist schon, dass die Verhaftungen, die stattgefunden haben, aus unserer Sicht auch sehr komisch stattgefunden haben. Die Polizei spricht ja auch nicht von Verhaftungen, sondern von Anhaltungen. Das ist nicht das erste Mal, dass die Polizei das macht, dass sie die Leute eigentlich nicht in dem Sinne juristisch gesehen verhaftet, sondern sie nur anhält und dann polizeilich kontrolliert. Das ist aus unserer Sicht juristisch sehr fragwürdig.
32 Menschen sollen angehalten worden sein, das hat die Kantonspolizei gemeldet. Bilder wurden auch im Internet gezeigt, dass die Polizei nicht sehr zimperlich mit den Menschen umgegangen ist, ja fast schon ein bisschen an chinesische Verhältnisse erinnert hat. Was soll sich denn mit Ihrer Interpellation in der städtischen Sicherheitspolitik ändern?
Also sicher, wie das immer so ist bei so Interpellationen nach solchen Polizeieinsätzen, wir wollen vor allem auch darauf aufmerksam machen, dass wir mit dieser Sicherheitspolitik nicht einverstanden sind. Das ist eigentlich schon mal eine Sensibilisierung, um zu zeigen, dass es dass wir da nicht einfach dazu schweigen. Und dann ein wichtiger Punkt ist wirklich diese Frage dieser Anhaltungen, also was das für eine Praxis ist, die Polizei Bern seit einiger Zeit macht, was das eigentlich genau soll, wie das juristisch, dass wir da auch juristische Abklärungen haben. Das ist eigentlich unser Anliegen und das ist wirklich klar, dass es in einem nächsten Moment oder in einer nächsten Demonstration möglich ist, auch wirklich zu demonstrieren und dass das nicht alles abgewürgt wird.
Ein neues Polizeigesetz ist in Vorbereitung im Moment. Denken Sie, dass, wenn Sie jetzt mit Ihrer Politik aufzeigen, was passieren kann, was schief läuft, dass das auch hilft, das Polizeigesetz ein bisschen abzuschwächen?
Ja, das wäre eine sehr schöne Vorstellung. Ich bin, das Ganze, das Polizeigesetz ist ja auf kantonaler Ebene. Wir wissen auch, wie die Mehrheitsverhältnisse sind im Grossen Rat. Wir werden auf jeden Fall auch dort immer unseren Druck ausüben und versuchen, dieses Polizeigesetz, diese Revision auch so zu gestalten, dass es unseren Ideen entspricht. Ob jetzt unser Vorstoß, jetzt diese Interpellation einen Einfluss haben kann, es wäre zu hoffen. Ich denke, jeder Schritt und jede Kritik, die geübt wird an der polizeilichen Arbeit, kann ein Schritt sein, dass wir das auch wirklich schaffen, das Polizeigesetz so auszugestalten, dass es unseren Ideen entspricht.
Soweit Lea Bill, Stadträtin des Grünen Bündnisses.
Rabe Info.
Kinderarbeit ist nicht per se schlecht und sollte auch nicht per se verboten werden. Diese umstrittene Forderung stellt der österreichische Journalist Georg Wimmer in seinem jüngsten Buch «Kinderarbeit – ein Tabu, Mythen, Fakten, Perspektiven». Laut dem Kinderhilfswerk UNICEF arbeiten weltweit rund 200 Millionen Kinder, Tendenz sinkend. Warum diese Arbeit nicht generell verboten werden sollte, darüber sprachen unsere Kollegen von Radio Lora in München mit dem Journalisten Georg Wimmer. Sie fragten ihn, wann er zum ersten Mal Kinderarbeit begegnet sei.
Ich bin mit dem Thema Kinderarbeit vor mittlerweile bereits 20 Jahren in Berührung gekommen. Ich war auf einem Auslandssemester in Nicaragua und habe dort in der Zeitung gelesen, dass es am Wochenende ein Treffen geben wird der Organisation der arbeitenden Kinder von Nicaragua und war da natürlich völlig passt zunächst einmal, weil das hat für mich gar nicht zusammengepasst. Kinderarbeit ist verboten. Wie können sich dann Kinder organisieren und eine Organisation gründen und dann sich noch auch in der Öffentlichkeit treffen? Ich bin dann hingefahren zu diesem Treffen und war dann, muss ich sagen, noch ein zweites Mal schwer irritiert, weil ich da einfach sehr engagierte Kinder erlebt habe, die dann stolz waren auf das, was sie tun, die gesagt haben, wir wollen arbeiten oder wir müssen arbeiten, wir wollen unseren Familien helfen und was wir überhaupt nicht brauchen können, sind Verbote, sondern gebt uns Rechte, schützt uns, wenn wir arbeiten. Ja, schaut, dass wir in die Schule gehen können, dass wir genug Zeit haben zum Spielen und dass wir faire Arbeitsbedingungen haben.
Jetzt wird ja im Allgemeinen, Sie haben es ja schon erwähnt, beim Thema Kinderarbeit sofort nach einem weltweiten Verbot gerufen. Ihr Ansatz ist da wesentlich differenzierter.
Ja, ich gehe davon aus und wie auch viele NGOs, die da in der Praxis arbeiten, dass es zunächst einmal darum geht, die Situation der Kinder zu verbessern. Ja, die haben ja einen Grund, wenn sie arbeiten. Wenn ich denen jetzt den Ort wegnehme, wo sie ihr tägliches Brot verdienen, verschlechtere ich ihre Lage in der Regel. Das heißt, ich muss mir anschauen, wie kann ich die Situation verbessern. Das heißt, zum einen muss ich mir anschauen, weiß ich nicht, wenn ein Kind in der Nacht arbeitet, das geht einfach nicht, ja. Vielleicht ist es möglich, dass es am Tag 2 Stunden arbeitet, ja. Man muss schauen, dass der Schulbesuch ermöglicht wird und vieles mehr.
Wie unterscheidet sich denn grundsätzlich die Kinderarbeit, wie man sie zurzeit findet, in Lateinamerika von der in Asien und in Afrika?
Es gibt natürlich immer wieder mal so lokale Ausprägungen und auch lokale Grauslichkeiten, muss man einfach sagen. Ja, natürlich gibt es in einem Land Steinbrüche oder sowas, was man keinem Land zumuten möchte. Es gibt aber sozusagen einen gemeinsamen falschen Blick der Weltöffentlichkeit auf Kinderarbeit. Ja, wir gehen immer davon aus, dass das in den Textilfabriken passiert, was überhaupt nicht mehr stimmt. Ja, das hat vielleicht einmal gestimmt. Mittlerweile, die Kinder arbeiten nach wie vor, muss man sagen, nach wie vor zu 2 Dritteln in der Landwirtschaft. An der Seite ihrer Eltern sehr oft. Ja. An zweiter Stelle kommt dieser sogenannte informelle Bereich, die Arbeit auf Märkten, in der Straße. Und als dritter Bereich am Ende, laut Angaben der Internationalen Arbeitsorganisation, bei weniger als 5%, kommt die Arbeit für den Exportsektor. Wobei ich persönlich diese 5% noch für maßlos übertrieben halte. Ja, sie werden heute in den Textilfabriken keine Kinder mehr finden. Da ist wirklich viel passiert. Zuletzt war es zum Beispiel in der Türkei. Ja, BBC hat berichtet, in der Türkei arbeiten Flüchtlingskinder in der Textilindustrie. Dann geht man diesen Meldungen nach und dann findet man 3 15-Jährige, die da in einer Fabrik gesehen wurden. Ja, und bei 15-Jährigen, das ist jetzt nicht sozusagen das, was wir mit ausbeuterischer Kinderarbeit verbinden.
Sie haben es gerade schon gesagt mit der Landwirtschaft. Sie denken überwiegend, sind das Kinder, die in der Landwirtschaft arbeiten. Das hat es ja bei uns vor gar nicht so langer Zeit auch noch gegeben.
Landwirtschaft muss man sich auch wieder, wie immer im Fall der Kinderarbeit, es ist so schwer zu generalisieren. Ja, Landwirtschaft ist nicht automatisch sozusagen die idyllische Arbeit auf dem Bauernhof. Es geht immer zunächst um die Arbeitsbedingungen der Erwachsenen. Dort, wo Erwachsene ausgebeutet werden, werden mit einer viel, viel höheren Wahrscheinlichkeit auch Kinder ausgebeutet. Also wenn die Eltern selber ein Grundstück haben, das bewirtschaften und so weiter, dann muss man sich natürlich die wenigsten Sorgen machen. Wenn Erwachsene aber irgendwo in der Akkordarbeit auf Plantagen tätig sind, die Kinder möglicherweise mitnehmen, um ihr Pensum erfüllen zu müssen, dann gibt es da natürlich auch da die Sorge, dass Kinder mit ausgebeutet werden. Prinzipiell muss man sich immer anschauen, ist Arbeit ausbeuterisch oder nicht. Das Kinderarbeiten ist per se nicht schlecht und schon gar nicht, wenn die Arbeit altersgerecht ist, ja, wenn sie die Kinder nicht überfordert.
Das sagt der österreichische Journalist Georg Wimmer. Er ist Autor des Buches Kinderarbeit, ein Tabu, Mythen, Fakten, Perspektiven. Bevor wir zur Tour de Lorraine und zum Freihandel kommen, gibt's die Asian Dub Foundation mit ihrem Who Runs This Place.
yourself. Second son and mad when yourself talks back.
Please select the following option. It's no longer an option. Select the following option means you have no option. I'm shouting out loud with the rest of the shower. Shaking our fists in vain down the corridors of power. Been queuing and queuing for God knows how many hours. Outside the tent, pissing in for this long, man, it's a downer. Say the buck stops here, but if it does, I never see it. Following the fingers pointing in opposite directions, I lost it. Took me a week to see the boss to learn that he's not in charge. 1,000 people said they could, but the 1% say he can't.
I see vast quantities of people without a face.
Who runs this place? I don't know who runs this place. I don't know who runs this place.
Tell me how high I've gotta go. All the way from God to the devil below. Before I get to what I really wanna know.
I don't wanna know.
Who runs this place?
Up into out of space.
Rabe Info. Heute beginnt in Davos das World Economic Forum WEF und somit steht auch die Tour de Lorraine vor der Tür, das globalisierungskritische Festival vom kommenden Wochenende in Bern. Dieses Jahr geht es um Freihandelsabkommen. Das Motto ist Tanzen gegen TISA. TISA ist das umstrittene Dienstleistungsfreihandelsabkommen zwischen USA, EU und weiteren Staaten, so auch die Schweiz. Mit Freihandel beschäftigen wir uns auch im Rabe Info diese Woche. Wir starten heute mit den sogenannten Menschenrechtsklauseln in Freihandelsverträgen. Immer wenn über Freihandelsabkommen diskutiert wird, fordert die Linke sogenannte Menschenrechtsklauseln. Das bedeutet, wenn in einem Land Menschenrechte verletzt werden, wird der Freihandel ausgesetzt. Im Freihandelsabkommen zwischen Mexiko und der EU zum Beispiel gibt es eine solche Klausel. Michael Spahr fragt sich, ob solche Menschenrechtsklauseln denn wirklich zu etwas taugen.
Johann Schneider-Ammann, der Schweizer Wirtschaftsminister, sei vor kurzem in Mexiko gewesen. Er
erzählt Philipp Gerber, der in Mexiko beim Hilfswerk Medico International arbeitet und regelmäßig über die Menschenrechtssituation vor Ort berichtet. Im Moment will die EFTA, zu der eben auch die Schweiz gehört, das Freihandelsabkommen mit Mexiko erneuern. Gesprochen habe der Bundesrat allerdings nur mit Leuten aus der Wirtschaft. Die Menschenrechtssituation scheine ihn nicht zu interessieren. Die EFTA hat im Unterschied zur EU keine Menschenrechtsklausel im Freihandelsvertrag. Doch, meint Philipp Gerber, auch die Klausel mit der EU sei nicht wirklich wirkungsvoll.
Die Klausel, die heißt, dass nur bei massiven Menschenrechtsverletzungen der Freihandelsvertrag sistiert werden kann. Nun war die Ausrede oder die Lesart der mexikanischen Regierung bezüglich Ayotzinapa, was ja eine massivste Menschenrechtsverletzung war, also Hinrichtungen und 43 gewaltsam Verschwundene, ihre offizielle Lesart dieses Vorfalls war, das waren halt Kriminelle. Dass die gleichzeitig noch Polizisten waren und Bürgermeister, das ist dann nicht mehr ins Gewicht gefallen in der Lesart von der mexikanischen Regierung.
Im Fall Mexiko ist die Menschenrechtsklausel im Freihandelsvertrag mit der EU nichts als heiße Luft. Philipp Gerber führt aus, in der Praxis arrangierten sich internationale Konzerne lieber mit dem organisierten Verbrechen, als auf die Einhaltung der Menschenrechte zu pochen.
Konkret heißt das vor Ort, dass zum Beispiel eine Bergbaufirma halt auch massiv noch Steuern zahlt an die lokale Mafia. Das haben inzwischen Unternehmensbesitzer aus Kanada zum Beispiel im Fernsehen zugegeben, dass sie gute Kontakte haben, dass sie da zusammenarbeiten. Also wenn man so Geschäfte machen will, kann man das in Mexiko. Ne? Wenn man die Zivilbevölkerung respektieren will und wenn man sich nicht in Orte begeben will, wo eigentlich ein Rechtsstaat nicht existiert, dann muss man in Mexiko sehr vorsichtig sich engagieren als Unternehmen.
Das bedeutendste Freihandelsabkommen von Mexiko ist NAFTA, das Abkommen mit den USA und Kanada. Dieses Abkommen wird im Moment auch vom neuen US-amerikanischen Präsidenten Donald Trump in Frage gestellt. Dieser behauptet, die USA würden mit diesem Abkommen benachteiligt. Bei genauerem Betrachten zeigt sich jedoch ein anderes Bild. Die Opfer von NAFTA seien nicht amerikanische Konzerne, sondern mexikanische Kleinbauern, sagt Philipp Gerber vom Hilfswerk Medico International. Nur wenige mexikanische Unternehmungen würden tatsächlich vom Freihandel profitieren.
Zum Beispiel beim Export, zum Beispiel wenn man agroindustriell Knoblauch produziert in Nordmexiko und den dann in die USA exportiert, dann gehört man zu den Gewinnern. Aber für die Kleinlandwirtschaft, für die ganz große Mehrheit der Bevölkerung sind diese Freihandelsverträge eigentlich der Verlust dann auch häufig der Existenzgrundlage und der Märkte. Also es geht eigentlich nicht darum, mit diesen Freihandelsverträgen die große Bevölkerung zu unterstützen, sondern die großen Unternehmen kompetitiver zu machen.
Mit hochsubventionierten Agrarprodukten haben die USA den Markt in Mexiko für Kleinbauern weitgehend kaputt gemacht. Ein Freihandelsabkommen, egal ob mit oder ohne Menschenrechtsklausel, kann sogar dazu führen, dass es zu neuen Menschenrechtsverletzungen kommt.
Es gibt Millionen von Leuten, denen die Existenzgrundlage genommen wird als Kleinbauer, Kleinbäuerin, und die dann aufgrund des subventionierten Importmaises aus den USA einfach ihren Mais auch nicht mehr auf den Markt bringen können oder Kaffeepreise, die in den Keller rasseln etc. Und dann suchen die Leute eine Überlebenschance. Und das eine ist Migration, illegal in die USA, und das andere ist etwas anderes anbauen, ne? Und das heißt dann halt Marihuana oder auch Opium. Ne? Diese ganze illegale Agrarwirtschaft, wenn man so will, diese illegalen Agrarprodukte, bedeuten eine Überlebenschance für Millionen von Leuten. Die Zerstörung der lokalen Wirtschaft durch solche Freihandelsverträge hat den direkten Zuwachs des Drogenhandels und der illegalen Wirtschaft zur Folge und dann auch in Konsequenz der Gewalt. Ne?
Soweit die Einschätzungen von Philipp Gerber, der in Mexiko für das Hilfswerk Medico International arbeitet und regelmäßig über die Menschenrechtssituation berichtet. Mexiko ist ein gutes Beispiel dafür, wie Freihandel trotz scheinbar guten Absichten vielerorts zu mehr Elend geführt hat.
Morgen im Rabe Info geht's weiter mit Freihandel. Dann sprechen wir über die sogenannten TISA-freien Zonen. Anlass ist die Tour de Lorraine, das globalisierungskritische Festival kommendes Wochenende in Bern. Alle Infos zum Festival gibt's auf der Website tourdelorraine.ch.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Soweit vom Rabe Info für heute. Das nächste aktuelle Info gibt's morgen wieder um 11 Uhr. Zur heutigen Sendung beigetragen haben Katrin Hiss, Michael Spahr und unsere Kollegen von Radio Lora in München. Am Mikrofon verabschiedet sich Wilmar Alt. Die wünscht gutes Einpacken, gut Schnee, gut Tee. Tschüss, bis bald.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.